Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ganz einfache Frage zum Anfang. Wer hier freut sich über Prüfungen? Eine Person meldet sich, wunderbar, gut.
Das war der Lehrer.
Das war ja, genau, der Lehrer freut sich über Prüfungen. Kein Mensch. Außer dir. Bin sehr gespannt, ich mag mit dir danach sprechen, das würde ich gerne hören, warum. Also in der Regel, man freut sich nicht über Prüfungen, oder? Und ich bin der Meinung, dass Prüfungen holen das Schlimmste von uns heraus. Vielleicht hast du das erlebt als Kind oder als Teenager oder sogar als Erwachsener. Ich studiere gerade, ich mache einen Masters und da habe ich ständig Prüfungen und Aufsätze, die ich schreiben muss. Und da ist man nervös, teilweise führt es zu Schlaflosigkeit oder Angst vor Versagen. Und sogar, habe ich gehört, gute Schüler in der Schule, wenn sie richtig gut sind, aber sie können es nicht unter diesem Druck von einer Prüfung. Und sie haben alle Einser, also im Class selber, in der Klasse. Und dann, wenn es zur Prüfung kommt, kriegen sie eine 3 oder sowas, weil es einfach so doll schwierig ist, unter diesem Druck zu stehen. Und es führt dazu, dass einige Leute relativ extreme Maßnahmen machen oder nehmen, um in eine Prüfung durchzukommen. Wie zum Beispiel meine Mutter, als sie Teenagerin war. Sie hat gehört, dass wenn man einen Kopfstand macht vor der Prüfung, geht alles Blut im Kopf und da kann man besser denken. Also kurz, gerade vor der Prüfung, hat sie einen Kopfstand gemacht, ist leider ausgerutscht und ist ohnmächtig geworden. Nicht gerade der ideale Start in die Prüfung. Also sie hat sich hingesessen, nachdem sie aufgewacht ist und für die ersten 10 Sekunden wusste nicht mal, was ihr Name war, da auf die Papier zu schreiben. Also manchmal ist es vielleicht nicht so gut, in diese extreme Richtung zu gehen. Wir mögen keine Prüfungen, aber sie sind einfach unvermeidlich. Denn sie zeigen uns, sie haben eigentlich eine gute Sinn und Zweck dahinter. Sie zeigen uns, wie weit wir gekommen sind, ja, wie viel wir gelernt haben und was es noch zu lernen gibt. Was uns noch fehlt. Und im Prinzip, wie gesagt, sie sind nicht schlecht, auch wenn wir sie schlecht so empfinden. Und heute würde ich sehr gerne einfach mit euch einen Mann in die Bibel anschauen, sein Leben und eine große Prüfung, wodurch er gegangen ist oder gehen musste. Und ich möchte die Frage stellen, was hat diese große Prüfung von diesem Mann in der Bibel mit uns zu tun heute? Und was hat diese Prüfung mit Gottes Treue und Gottes Versorgung für uns zu tun? Und ich rede über Abraham. Und zwar über eine Stelle in dem ersten Buch Mose, der erste Buch der Bibel, Kapitel 22 und die Versen 1 bis 19. Und bevor wir zum Text kommen, gerade am Anfang ein paar bisschen so Hintergrundinformationen. Und zwar, Abraham ist der Stammvater vom jüdischen Volk. Und circa 10 Kapitel vor unserer Geschichte heute erscheint Gott zu Abraham. Und wir wissen nie, warum Gott diesen Mann auserwählt hat. Es steht nicht in dem Text, dass er schöner war oder intelligenter war oder was auch immer. Gott wählt ihn einfach aus. Und Gott macht zu diesem einen Mann ganz krasse Versprechen. Er sagt, ich möchte dich zu einem Segen machen für die ganze Welt. Alle Nationen sollen in dir gesegnet werden. Du bist ein alter Mann, du kannst gar keine Kinder haben, aber ich gebe dir nicht nur ein Kind, sondern so viele Kinder, wie es Sterne im Himmel gibt. Ich gebe dir ein Land, ich versorge dir. Ich habe dich auserwählt. Und dieser Kapitel, die wir 10 Kapitel später jetzt angucken wollen, das ist der letzte Teil von der Abraham-Geschichte. Danach passiert nicht wirklich so viel mit ihm. Also in diese 10 Kapitel, in diesem Lebensabschnitt, was eigentlich am Ende von seinem Leben ist, ist er mit Gott gegangen. Er war nicht immer treu. Ja, Gott hat ihm diesen Versprechen gegeben. Er hat nicht immer zugehört. Manchmal hat er versucht, Sachen ein bisschen zu beschleunigen, ja. Wir haben keine Ahnung davon übrigens, würden wir nie selber machen, ja. Gott irgendwie helfen zu wollen, das machen wir nicht. Abraham vielleicht schon, wir nicht. Und er ist teilweise auch geirrt, ja. Hat versucht, ein Kind zu kriegen in einer alternativen Art und Weise, könnte ich mal sagen. Durch die Magd von seiner Frau. Das hat nicht funktioniert, hat einfach nur Schmerzen und Schwierigkeiten bereitet. Aber Gott ist Abraham treu geblieben, auch wenn Abraham nicht immer treu war. Und wir lernen daraus, dass Gottes Treue ist nicht auf Abrahams Tun basiert, ist nicht auf Abraham basiert, sondern auf Gottes Charakter selber. Und wenn wir jetzt diese Geschichte lesen wollen in diesem Kapitel 22, ich finde es so krass cool zusammengestellt, wie Mose, der das geschrieben hat, zusammengestellt hat. Und er hat das auf eine bestimmte Art und Weise gemacht, um zwei Sachen, meiner Meinung nach, zu betonen. Und zwar erstens Gottes Versorgung. Gott ist treu zu uns und deswegen versorgt er uns. Und deswegen lesen wir jüdischen Menschen das zu Rosh Hashanah, zum jüdischen Neujahr. Wir lesen das 10 Tage vor diesem hohen Versöhnungstag, wo wir Gott begegnen wollen. Wir lesen diese Geschichte, um uns daran zu erinnern, hey, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott versorgt uns. Also das ist der eine Bereich, das Mose in diesem Kapitel betonen möchte. Und der andere Bereich ist Abrahams Gehorsam und sein Vertrauen in Gott. Was wir werden sehen, ist relativ krass, dass er dazu bereit ist, das zu tun, was Gott von ihm fordert. Also jetzt kommen wir zu dem Text und wir werden es einfach durchlesen und dann mache ich ein paar Sachen kommentieren und dann kommen wir zu der Frage, was hat das mit uns zu tun? Also wir fangen an im Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und Gott sprach zu ihm, Abraham. Und Abraham sagte, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Relativ krass, oder? Als Prüfung. Ja? Bisschen schwieriger als Mathe in der Schule. Also Gott stellt Abraham auf der Probe. Und diese Prüfung, diese Art der Prüfung, ist so unerwartet, dass Mose am Anfang explizit schreiben muss, Gott stellt Abraham auf der Probe, weil es so total gegen Gottes Charakter geht. Das wäre, als ob meine Kids zu mir kommen würden und würden sagen, stattdessen, dass sie, hey Papa, darf ich ein bisschen Haribo essen? Dass sie mir fragen würde, hey Papa, darf ich ein paar Gemüse haben? Ganz im Gegenteil. Also Gott ist nicht, der Gott der Bibel ist nicht ein Gott, der menschliche Opfer fordert. Das ist was von den fremden, komischen Göttern. Und deswegen muss Mose ganz am Anfang explizit schreiben, hey, das ist eine Prüfung, eine Probe für Abraham. Und im Alten Testament, das ist nicht das einzige Beispiel, das wir haben, dass Gott jemand prüft. Und das Wort, das verwendet wird für prüfen, ist verwendet so wie man zum Beispiel Gold prüft oder Edelsteine prüft. Man prüft die, zu schauen, ob sie wirklich komplett rein und super sind oder ob es noch fehlerhaft sind in irgendeiner Art und Weise. Und witzigerweise, auch im Alten Testament, wird genau das gleiche Wort verwendet von Menschen, die versuchen, Gott zu prüfen. Und in diesen Kontexten sind diese Menschen immer als komplett dumm dargestellt, weil wie kann man einen perfekten Gott prüfen, ob es noch Fehler gibt bei ihm? Ja? Also wenn Gott Menschen prüft, ist das nicht nur in Ordnung, das ist ein Teil davon, von unserem Leben. Aber wenn wir Menschen prüfen Gott, ist das eine völlige, komplette Dummheit. Das sollen wir nicht machen. Also Gott spricht zu Abraham und er sagt, Abraham, und Abraham antwortet sofort mit diesen Worten. Er sagt, hier bin ich, auf Hebräisch ein Wort, Hineni, Hineni, hier bin ich. Und dieses Wort kommt dreimal vor in unserem Text, denn dreimal wird Abraham angesprochen und jedes Mal antwortet er sofort mit, Hineni, hier bin ich. Ich bin bereit, ich stehe zur Verfügung. Er hört zu und Abraham ist immer bereit zu handeln. Was sagen die Rangers? Jede Zeit bereit? Ja, so ungefähr. Abraham wäre eine gute Ranger gewesen. Ja. Und Gott bittet Abraham, Isaak zu nehmen. Und hier, wir haben 4 Namen für Isaak. Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Und falls das nicht sicher war, wer gemeint ist, den Isaak, der Name. Abraham hatte übrigens einen anderen Sohn, Ismael. Aber in Gottes Augen ist Isaak den einzigen Sohn, den Abraham hat. Warum? Weil all diese Verheißungen, was ich am Anfang erwähnt habe, vom Kapitel 12, du sollst ein großes Volk werden, du sollst die ganze Nationen segnen, du sollst ein Land haben, das alles ist, soll durch Isaak kommen. Also all die Versprechen Gottes sind zusammengebunden in diesem einen Kind Isaak. Und hier sagt Gott, nimm dieses Kind des Versprechens und schlachte ihn als Opfer zu mir. Interessanterweise, das ist das erste Mal, dass das Wort Liebe vorkommt in der Bibel. Dein Sohn, den du lieb hast. Und er soll ihn als ein Opfer darbringen. Hier in dem Text haben wir das Wort Brandopfer. Und damals war es so, weil ich nehme an, wir sind nicht so, dieses Begriff ist nicht so gängig. Also du redest nicht mit deiner Frau nach dem Gottesdienst. Aber was sollen wir tun? Sollen wir ein Brandopfer machen heute Nachmittag oder sollen wir spazieren gehen? Also das ist nicht so eine normale Sprache. Ne? Also ein Brandopfer war, damals haben sie den Tier genommen, sie haben es geschlachtet, dann auf dem Altar gestellt und dann alles ist aufgebrannt worden. Also meistens damals, in der damaligen Zeit, wenn es zu Opfer kam oder so, du durfst es auch mitessen. Das war so ein bisschen so wie ein Grillparty. Ja? Also du gibst ein bisschen von dem Fleisch, normalerweise der beste Teil, an deinem Gott, wenn auch immer das war. Ja, es gab natürlich viele falsche Götter und Götzenbilder und so. Und du dürftest einen richtigen tolles Stück Fleisch essen, also ein gutes Grillfleisch essen. Aber beim Brandopfer war es anders. Da musstest du einfach alles verbrennen. Völlig Verschwendung, oder? Würden wir denken. Aber es zeigt dadurch eine komplette Hingabe. Ich gebe das Ganze an meinem Gott. Ich behalte nichts für mich selber. Also Gott sagt, du sollst hinziehen zu diesem Land, der ein bisschen weit weg ist, und es dort machen. Und das Wort hier in unserem deutschen Text, wir haben ziehe hin, relativ normaler Ausdruck. Aber im hebräischen Urtext haben wir das Wort lech lecha, lech lecha. Und wir finden diese zwei Wörter eigentlich, sind es, wir finden diese zwei Wörter nur in einer einzigen anderen Stelle im Alten Testament. Und wo finden wir dieses? Wo Gott zum allerersten Mal zu Abraham gesprochen hat und hat gesagt, geht hin aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und ich werde dir eine große Nation machen und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Gott verwendet genau die gleiche Begriff und es wird nie wieder verwendet. Gott bezieht sich an dem Anfang, wenn er sagt hier, zieh hin, lech lecha, geh raus, opfere dein Sohn. Und ich glaube, er hat das absichtlich gemacht. Ich glaube, möchte Gott damit sagen, das Versprechen, was ich dir am Anfang gegeben habe, es wird vollendet jetzt. Ich werde es vollenden. Und vielleicht war es sogar ein kleiner Hinweis an Gottes Absicht. Denn Gott sagt, hey, opfere deinen einzigen Sohn. Aber mit dieser Formel, das erinnert Abraham an den Versprechen, was Gott am Anfang gegeben hat. Also vielleicht war es ein kleiner Clou, kleiner Hinweis. Er verliert Isaak nicht oder mindestens nicht für immer. Später lernen wir aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament, dass Abraham damals dachte, vielleicht kommt Isaak aus dem Toten zurück. Denn Gott kann ja alles. Also er hat das festes Vertrauen an Gott. Wir lesen weiter. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechten mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Was ist Abrahams Reaktion zu dieser krassen Aussage von Gott, diese krasse Forderung von Gott? Zerrissene Kleidung vielleicht? Vielleicht hat er geweint oder gestammt und gesagt, ich mach das nicht, Gott, wieso kannst du sowas von mir fordern? Gar nichts. Gar nichts. Gar keine Emotionen lesen wir in dem Text. Ist das nicht verrückt? Und wir wissen, Abraham liebte Isaak so doll. Das wissen wir von dem Text aus. Den Sohn, den du lieb hast. Und Gott sagt, schlachte ihn. Und Abraham sagt nichts. Ist krass, oder? Stattdessen, was tut er? Er zeigt seine Gehorsam und sein Vertrauen in Gott, indem er macht sich auf den Weg. Er bereitet alles vor und er tut das, was Gott von ihm gefordert hat. Das ist echt eine krasse Antwort auf diese Beforderung Gottes. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Also sie kommen zu dem Ort, wo Abraham das furchtbarste Sache seines Lebens tun muss. Und er nimmt dieses Holz und er legt es auf Isaak. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Art von das, was noch geschehen wird. Ja? Also er muss das tragen. Und es ist eine Betonung auf das Opfer, dass er als Opfer dargebracht wird. Wir werden sehen, es wird später wichtig, warum er selber Isaak das Holz trägt. Das hat was zu tun mit Isaaks Alter. Ja? Also vielleicht habt ihr das mal, wenn ihr Kinder habt oder wenn, als Kind hast du diese Geschichte in der Kinderbibel gelesen. Und meistens ist es also ein kleiner dreijähriger Bursche, ja, und dann ein alter Abraham. Ich glaube, so war es nicht. Ne? Denn dieser Isaak steigt auf den Berg alleine. Wir lesen nicht, dass irgendein Knecht mitgenommen ist und hat ihn selber geschleppt oder so. Er ist selber hochgestiegen und auch mit viel Holz. Weil man braucht viel Holz, wenn man darüber nachdenkt, um einen ganzen Körper aufzubrennen, ja, ein ganzes Opfer aufzubrennen. Also Isaak ist kein Kleinkind. Und Abraham ist zu dieser Zeit circa 100 Jahre alt. Also Isaak hätte locker wegrennen können, wenn er das machen wollte. Und wenn wir über Isaak reden, er redet mit seinem Vater. Er sagt, Vater, und Abrahams Antwort ist zum zweiten Mal, Hineni, hier bin ich, sofort. Er ist nicht nur für Gott da, er hört nicht nur Gott zu, er hört den Menschen ringsum, auch seinen Sohn zu. Er ist immer bereit zu handeln. Und dann kommt diese ganz natürliche Frage, hey Papa, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Tier? Und Abraham sagt, Gott wird sich ersehen. Er wird ein Tier finden. Und das ist für mich eine Aussage des Glaubens. Es gibt andere Kommentatoren, die sagen, nee, Abraham wollte einfach seinen Sohn anlügen. Ja? Ich glaube nicht. Weil kurz davor haben wir gesehen, Abraham hat zu seinen Knechten gesagt, wir gehen dorthin und wir kommen zurück. Also entweder lügt einfach Abraham alle Leute an, ja, seine Knechte, sein Sohn, vielleicht ist er einfach ein Lügner, ne? Aber das ist nicht kompatibel mit dem, was wir gelernt haben über Abrahams Charakter. Also zu seinen Knechten sagen, wir gehen dorthin, wir kommen zurück. Und Isaak sagt, hey, wir haben nicht alles dabei. Und er sagt, Gott wird uns versorgen, mein Sohn. Du musst dir keine Sorgen machen. Gott wird uns versorgen. Und was ist das Antwort? Sie gingen beide miteinander. Es kommt zweimal vor in diesem Text. Hier haben wir eine komplette Einheit vom Vater und Sohn zusammen. Isaak hat komplettes Vertrauen in seinem Vater, genauso wie sein Vater komplettes Vertrauen in Gott hat. Schöne Beziehung, oder? Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham! Und er sagte, hier bin ich, Hineni. Und er sprach, der Engel.
Stöcke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe da, war ein Widder, hinten ein Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Also wir haben wiederum das Opfer Isaak. Hier haben wir keine Emotionen von Isaak. Er wurde auf dem Altar gebunden, aber er hätte locker wegrennen können oder seine Papa eins aufs Ohr gehen können und wegrennen können. Das hat er nicht gemacht. Genauso wie Abraham damals keine Emotionen hatte, einfach nur zugehört hat und gehorsam war. Genauso war es bei Isaak. Er hat seinen Vater vertrauen. Abraham hörte wieder zu und es war diesmal sehr gut, dass er bereit war zu handeln, als Gott mit ihm direkt sprach. Hineni, hier bin ich. Und dann haben wir dieses wunderbaren, der Herr wird ersehen. Vielleicht habt ihr das nicht gesehen, aber durch den ganzen Text haben wir immer wieder Wortspiele mit dem hebräischen Wort für sehen. Ja, Abraham hielt Ausschau, er ist immer dran zu gucken, was passiert, was geschieht als nächstes. Gott wird ersehen vom Verb sehen, ja. Sogar die Name des Berges, Moria, hat in seiner Wurzel die Buchstaben von dem Wort auf Hebräisch für sehen. Das ganze Text geht es darum, dass Gott sieht. Dass Gott sieht und dass Gott agiert. Gott hat gesehen und deswegen hat er diesen Ersatz gegeben. Und zum Widder passt genannt ganz genau das, mit den gleichen drei Verben zu dem, was eigentlich zu Isaak hätte passieren sollen. Und jetzt haben wir die Bestätigung vom Himmel. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinen Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also das, was Gott am Anfang in Kapitel 12 versprochen hat, bestätigt er jetzt hier, weil Abraham gehorsam war. Und er schwört dafür ein Eid. Findet ihr das komisch, dass Gott ein Eid schwört? Ja, wir hören das in dem Schulhof immer. Ne? Die Kids sagen, ich schwöre, ich schwöre. Das heißt meistens, dass es nicht wahr ist. Ja? Wenn jemand sagt, ich schwöre, dann ist es ziemlich sicher, dass es nicht stimmt. Also meistens, wenn Gott was sagt, ich korrigiere mich, immer wenn Gott was sagt, dann geschieht das, weil er ist Gott, er ist allmächtig, er kann das tun. Also, wenn Gott was sagt, ist das eine sichere Sache. Aber dann schwört er ein Eid obendrauf, also doppelt sicher, dann schwört er in seinem Namen, dreifach sicher, und dann haben wir diese Text, es ist nicht so klar von der deutschen Urtext, aber wir haben, spricht der Herr. Es ist eigentlich eine Formel von einer sicheren Prophetie. Das kommt x-mal vor in den Propheten viel später. Das erste Mal und einzige Mal im ersten Buch Mose. Also vierfach gesichert, ja? Ich wünsche mir eine solche Versicherung, übrigens, für Auto oder was auch immer. Gott versichert das vierfach, es wird geschehen. Und genau das, was Gott verspricht, ist dann geschehen. Die ganze Völker der Erde sind gesegnet in den Nachkommen Abrahams, Jesus. Er ist das Antwort auf dieses krasse Versprechen damals. Und Abraham bekommt diese Belohnung, dass wir reden immer noch über ihn und dass er gehorsam war. Und dann haben wir einen schönen Epilog von der Geschichte. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Also krasse Geschichte, oder? Verrückt, was Gott von Abraham gefördert hat, verrückt, dass Abraham gehorcht hat und verrückt, wie es dann ausgegangen ist letztendlich. Aber die Frage ist, was hat diese Geschichte mit uns zu tun, hier und jetzt? Weil ich kann euch garantieren, wir sind nicht von Gott berufen, unsere Kinder als Opfer darzubringen. Ich weiß, sie sind teilweise nervig, aber meine Kids sind hier im Gottesdienst, sie hören auch zu. Nein, also das war eine ganz spezifische, jetzt ohne Witz, das war ein ganz spezifischer Fall. Und manchmal zieht man falsche Schlüsse über den Gott der Bibel, über das Alte Testament und so weiter und so fort. Das war ein ganz spezifischer Fall, weil alles war verbunden, angebunden an Isaak. Er war das Kind des Versprechens. Mit anderen Worten, was Gott von Abraham gefordert war, war, hey, ich habe dir all diese krasse Versprechen, Geschenke gegeben. Bist du bereit, mir die zurückzugeben? Sind die Geschenke wichtiger als ich? Oder bin ich, der Geber der Geschenke, wichtiger als der Geschenke selber? Das ist das, was hier geschieht. Es hat nichts zu tun mit Kinderopfern in diesem Sinne. Also Gott beruft uns, genauso wie Abraham, in Beziehung mit ihm zu leben. Und das beinhaltet Glauben und Gehorsam auf unserer Seite und auch natürlich Gottes Versorgung auf seiner Seite. Und wir allen, wir gehen durch schwierige Zeiten. Es ist einfach eine Tatsache des Lebens. Ich war in letzter Zeit, glaube ich, 3-4 Wochen krank, eins nach dem anderen, verschiedene Viren und so. Unsere ganze Familie immer wieder krank. Es ist schön, endlich mal draußen zu sein, ja, und nicht immer im Bett zu bleiben. Und das war nichts im Vergleich zu dem, was andere Leute gehen im Moment, wodurch sie gehen im Moment. Also wir gehen durch schlimme und schwierige Zeiten. Und diese Zeiten, die sind einfach teilweise gut für uns. Also Gott ist treu und er versorgt uns mitten in diesen schwierigen Zeiten. Und teilweise erlaubt Gott, dass wir durch schwierige Zeiten gehen. Und ich sage nicht damit, dass alles, was schlecht läuft in deinem Leben, ist Gott schuld daran oder Gott versucht dich zu prüfen. Also wenn man dann in diese Mentalität einrutscht, das ist teilweise sehr gefährlich. Nein, sondern diese Sachen passieren, weil wir einfach in einer verlorenen und kaputten Welt leben, ja? wo nicht alles ist, wie es sein soll. Und in diesen Zeiten, wenn wir durch diese schwierigen Zeiten gehen, ist es eine Möglichkeit, dass Gott uns was beibringt, dass Gott uns prüft. Lass uns nicht diese schwierigen Zeiten verschwenden. Ich habe vier konkrete Punkte, die ich euch weitergeben möchte, was diese Geschichte mit uns zu tun hat. Und zuerst möchte ich auf die Seite starten von Abrahams Gehorsam und unserer Verantwortung. Ja, auf die menschliche Seite. Danach gucken wir auf Gottes Seite. Aber fangen wir an mit der menschlichen Seite. Und zwar, Gott beruft uns, in Beziehung mit ihm zu leben. In dieser Geschichte haben wir gesehen, Abraham war immer bereit zu handeln. Er hat immer gehört, zugehört. Nicht nur Gott zugehört, sondern anderen Menschen. Und meine Frage an uns ist, wollen wir Gottes Stimme hören? Sind wir bereit, Gottes Stimme zu hören? Oder haben wir so wie dieses Kind hier echt tolle Noise-Canceling-Kopfhörer dran? Ich habe mir ein paar. Ich finde die großartig. Wenn du unterwegs bist, ja, in der U-Bahn oder S-Bahn oder im Flugzeug und du hast Babys, die schreien, hast diese Kopfhörer dran und du hörst nichts davon. Du hast deine Ruhe. Wie ist es mit uns? Manchmal stellen wir uns die Frage, wie hören wir Gottes Stimme? Aber spüren wir eine Frage zurück. Wollen wir überhaupt Gottes Stimme hören? Wollen wir, dass Gott zu uns redet? Oder sind wir happy in unserem Bubble? Von Noise Cancelling, Kopfhörer, wo wir nur unsere Sachen hören, zuhören müssen oder können und nicht Gottes Stimme. Oder wie Jesus gesagt hat, haben wir Ohren, die hören? Haben wir Ohren, die hören? Wenn wir glauben, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass Gott das Beste für uns hat, dann werden wir bereit sein, ihm zuzuhören. Denn wir hören die Leute zu, denen wir lieben, ja? Jeden Abend, ich setze mich hin mit meiner Frau auf der Couch und wir erzählen uns von dem Tag, wie es gewesen ist, ja, was ich erlebt habe, was sie erlebt hat. Und wir hören einander zu, wir reden miteinander. Warum? Weil wir einander lieben. Mir ist es wichtig zu hören, was passiert in ihrem Leben gerade, wie sie den Tag empfunden hat. Und für sie genau gleich. Wir hören einander zu, wir sind bereit, Zeit zu investieren, weil wir einander lieben. Also wir sind berufen, in Beziehung mit Gott zu leben. Und ein wichtiger Teil von dieser Berufung ist, in Gehorsam zu leben. Und Gehorsam, heutzutage, ich gebe zu, ist ein sehr schlechtes Wort, ja. Wer freut sich zu hören, du musst gehorsam sein, du musst gehorchen, ja. Es hört sich sogar alt an, ja. Richtig, richtig hart. Du musst gehorsam sein. Das sagt man zu einem Kleinkind vielleicht, oder hatte man gesagt zu einem Kleinkind vor 50 Jahren. Aber ich meine nicht, also Gehorsam muss kein schlechtes Wort sein. Denn meiner Meinung nach ist Gehorsam eine direkte Folge von Glauben und Liebe. Gehorsam ist eine direkte Folge von Glauben und Liebe. Und die Frage ist, vertrauen wir Gott? Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir ihn lieben, dann machen wir das, was er uns sagt, oder? Das macht Sinn, das ist die direkte Folge davon. Wenn meine Kids vertrauen mir, dass ich das Beste für sie haben möchte, und ich sage, geh jetzt ins Bett, weil sonst wirst du morgen müde und dann hast du einen schlechten Tag morgen, und sie glauben mir und sie vertrauen, dass ich das Beste für sie habe, dann gehen sie auch ins Bett rechtzeitig. Und gibt es da was Schlechtes bei diesem Gehorsam? Ich glaube nicht. Sie können natürlich rebellieren und sagen, hey, nein, ich bleibe bis 3 Uhr morgens wach, weil ich kann tun, was ich möchte. Und dann morgen erleben sie, wie ich recht hatte. Manchmal sind wir auch ungehorsam. Das ist einfach ein Teil des Lebens. Manchmal, wir haben kein perfektes Vertrauen an Gott. Aber dieser Ungehorsam, wenn wir merken, hey, ich habe es wieder gemacht, so wie in dieses Beispiel mit meinen Kids, ich bin bis 3 Uhr aufgeblieben und hatte einen Grottenschleckentag den nächsten Tag, komme wieder zu ihm. Vater, vergib mir. Und er richtet uns wieder auf. Denn wir leben in Beziehung, in einer guten Beziehung mit ihm. Sogar Abraham war ungehorsam, mehrmals in seiner Geschichte. Es ist eigentlich sehr interessant, weil eine Zeit lang gab es eine Hungersnote in Kanaan, in dieses verheißene Land, was Gott ihm versprochen hat. Und so denkt Abraham, ich löse mir die Situation selbst. Gott spricht nicht zu ihm, aber er geht runter nach Ägypten. Und da macht er alle Menge Blödsinn, es geht komplett schief. Und letztendlich muss er zurückkehren, genau zu dem Punkt, von wo er weggegangen ist. Die Bibel macht das ganz subtil. Sagt, von Bethel ist er nach Ägypten gegangen und dann, ganze Blödsinn, dann ist er zurückgekommen zu Bethel und ist weitergezogen. Als ob das Ganze fast nie passiert ist. Ja? Er ist links abgebogen und dann ist er zurückgekommen und geradeaus gefahren. So ist es mit Gott. Wenn wir uns bekehren, wenn wir zurückkommen, dann gehen wir weiter nach vorne. Gott hat eine Perspektive, die wir nicht haben. Gott macht Sachen anders, weil er Sachen anders sieht. Ja, das ganze Wortspiel durch das, unser Text heute, es geht um Sehen. Ja, Gott sieht Sachen anders. Vertrauen wir ihm genug, dass wir ihm gehorchen, auch wenn er Sachen von uns verlangt, die wir nicht gerne tun wollen? Ich rede nicht unbedingt um schlachte deinen Sohn, sondern was wir einfach nicht tun wollen. Vertrauen wir, dass er eine andere Perspektive hat? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du unterwegs bist. Falls du ein Auto hast und du rumfährst in der Stadt, ich weiß nicht, wie du das tust, ich fahre fast immer mit Navi. Warum? Auch zu den Orten, wo ich weiß, ungefähr wo sie sind. Ich fahre immer mit Navi. Warum? Weil der Navi eine andere Perspektive als ich hat. Navi weiß zum Beispiel, welche Straßen sind gesperrt und wie viel Stau es gibt. Ja? Also vielleicht denke ich könnte meine eigene Intuition vertrauen und sagen, ich fahre auf dem 111. Und Navi sagt, nein, biege rechts hier ab. Du sparst 10 Minuten Stau. Jetzt stehe ich vor einer Entscheidung. Vertraue ich dem Navi, der eine andere, bessere, höhere Perspektive hat als ich? Oder denke ich, nein, ich bin ein Mensch, ich mag auf dem 111 fahren und dann sitze ich 10 Minuten im Stau. Ähnlich ist es. Ich weiß, früher konnte man den Navis nicht mehr vertrauen. Ja? Du folgst dem Navi nach, du landest irgendwo in einem Feld oder sogar in einem Fluss. Ja? Heutzutage ist es ein bisschen besser. Und genauso ist es mit Gott. Gott hat eine ganz andere Perspektive als wir. Er weiß einfach mehr als wir. Ja? Ist auch logisch, aber manchmal denken wir, dass wir vielleicht ein bisschen besser wissen als Gott. Kleines bisschen mehr. und wir gehen auf unseren eigenen Weg. Aber Gott sagt, vertrau mir, ich habe eine andere Perspektive. Also sind wir bereit, Gott alles zu geben, weil er diese andere Perspektive hat, so wie Abraham. Alles kommt von Gott sowieso. Alles, was du bekommen hast, an Reichtum, an Gaben, alles, was du hast, es kommt von ihm. Wir sollen das Geschenk mit dem Geber nicht vertauschen. So, unser Gehorsam ist die einzige logische Umsetzung von unserem Glauben an Gott, wenn wir vertrauen, dass er gut ist und dass er uns liebt. Das ist unsere Seite, ja. Wir sind dazu berufen, zu handeln, so wie Abraham, Gott alles zu geben, weil er eine andere Perspektive hat. Und jetzt kommen wir zu Gottes Seite. Gott sieht und er agiert. Wir sind nicht alleine gelassen. Auch wenn du durch die schwierigsten Zeiten deines Lebens gehst, du bist nicht alleine, wenn du mit Gott unterwegs bist. Jesus hat seine Jünger absichtlich gesagt, ich gehe weg, sodass der Heilige Geist kommen kann. Und der Heilige Geist wohnt in uns, Gott in uns. Das ist das Geheimnis der Bibel. Gott wohnt in uns. Und deswegen sind wir nie alleine. Auch wenn du den schlechtesten Tag deines Lebens hast, Gott ist da und er geht mit. Er versteht, wie es ist, Mensch zu sein. Denn er war selber Mensch geworden. Gott ist treu und er wird versorgen. Ich weiß, gerade bei Mittagszeit so ein Bild zu zeigen, ein bisschen gefährlich, tut mir leid. Aber hoffentlich seid ihr gut versorgt für den Nachmittag. Ich weiß nicht, ob ihr das überlegt habt, aber Gott sorgt mehr für uns, als wir für uns selber sorgen. Wir denken, wir sorgen für uns selber, aber wir teilweise machen Sachen, die uns eigentlich Schaden anrichten. Gott tut das nie. Gott mag, dass es dir besser geht, als du dir selber machst. Frage ist, ob du das vertraust oder nicht. Letzter Punkt. Gott hat uns schon versorgt. Er hat uns schon versorgt. Wo? Auf dem Kreuz. Diese Geschichte von Abraham und Isaak ist ein sehr schönes Bild. Es ist eine wahre Geschichte, es ist tatsächlich passiert, aber es ist ein Bild von etwas, was viele Jahre später geschehen ist, nämlich die Geschichte mit Jesus. Und die normale und finde ich auch die berechtigte Auslegung des Textes ist, dass Abraham ist so wie Gott der Vater und Isaak ist so wie Gott den Sohn. Und da haben wir viele Parallele. Ja? Der Vater gibt sein erstgeborenes Sohn, Jesus, für uns. Abraham gibt sein geliebter Sohn, Isaak, für uns, zu Gott. Isaak geht freiwillig und in vollem Vertrauen an Gott und an Abraham, sein Vater, als Opfer. Jesus macht genau das Gleiche. Es gab eine Einheit damals und es gab eine Einheit beim Kreuz mit der dreieinige Gott. Vater, Sohn, Heiligen Geist waren alle, sie haben alle gesagt, ja, so machen wir das. Aber es gibt auch eine andere Variante, diesen Text zu verstehen. Viele Jahre später spricht Jesus über Abraham. Er sagt, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Und die Frage ist natürlich, wann hat Abraham den Tag von Jesus gesehen? Es war doch unmöglich, oder? Tausend von Jahren davor, wie hätte er das sehen können? Nun, vielleicht hat Abraham damals die ganze, sage ich mal, Typologie verstanden, ja? Vielleicht hat er in dem Moment eine Offenbarung von Gott bekommen. Hey, ich bin so wie der Vater und es ist ein dreieiniger Gott und Isaak ist so wie Jesus und so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, was für ein Gottesverständnis Abraham damals hatte. Vielleicht hat Gott ihm einfach alles offenbart. Oder vielleicht hatte Jesus gesehen, indem er den Widder gesehen hat. Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Und was hat Abraham damals gesehen? Den Ersatz. Er hob seine Augen und sah den Widder. Jesus könnte vielleicht der Widder in dieser Geschichte sein. Wer ist denn Isaak? Vielleicht wir. Wir sind geliebt von Gott, aber wir sind weggegangen von ihm. Und Jesus ist unser Ersatz. Stattdessen, dass der Vater den ganzen Zorn auf uns gießt, was wir eigentlich verdient haben für all unser schlechtes Handeln, Wir haben die ganze Welt kaputt gemacht. Wir haben unsere eigene Leben kaputt gemacht. Und stattdessen, dass Gott seinen Zorn, sein berechtigter Zorn auf uns gießt, er gießt es auf einem Ersatz, auf Jesus. Der Herr hat es ersehen. Vielleicht können wir das ändern. Nicht auf dem Berg ersehen, sondern auf dem Kreuz ersehen. Und wenn wir uns wundern, vielleicht wunderst du dich heute, wird Gott mich versorgen? Ich habe finanzielle Schwierigkeiten, ich habe emotionelle Schwierigkeiten, ich habe allgemeine Schwierigkeiten. Wenn du in Jesus bist, du bist schon versorgt. Und Gott kann immer zurückschauen, er kann immer zurück hinweisen auf dem Kreuz und sagen, zeig, ich habe es euch bewiesen. Ich werde für euch sorgen. Kannst du Gott vertrauen? Vielleicht sitzt du da und du bist unsicher. Kann ich Gott vertrauen überhaupt? Ja, er hat seine Treue den ganzen Menschen schon bewiesen. Gottes Treue ist nicht auf unser Handeln basiert und ich bin so froh, dass es nicht so ist, sondern es ist auf seine Natur, seine Charakter, wer er ist, basiert. Und seine Treue hat er ein für alle Mal auf dem Kreuz bewiesen für uns. Freuen wir uns über seine Versorgung oder wollen wir Selbstversorger sein? Versuchen das in unsere eigene Kraft zu machen. So, wir landen. Ich habe am Anfang gesagt, wir mögen keine Prüfungen, ja? Sie sind aber eine Tatsache des Lebens. Wie reagieren wir, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen oder prüfende Zeiten gehen? Reagieren wir in Vertrauen? Gott geht mit uns und er möchte in Beziehung mit uns sein. Und die Frage ist, wollen wir auf seine Stimme hören oder sind wir in unserem Bubble mit dieser schönen Kopfhörer? Gott hat eine Perspektive, die wir nicht haben. Wollen wir ihm vertrauen, dass unser Vater wirklich das Beste für uns vorhat? Oder sind wir stattdessen Selbstversorger und wir biegen links ab? Gott ist treu und er versorgt uns. Auch in schwierigen Zeiten sind wir nicht alleine gelassen. Und das ultimative Beispiel davon ist das Kreuz. Weil Jesus gelitten hast, müssen wir nicht für immer und ewig leiden. Und ich beschließe mit einer letzten Frage. Und die letzte Frage ist, hast du dieses Geschenk angenommen für dich? Vielleicht sitzt du da und du sagst, ja, ich verstehe das. Jesus ist in meiner Stadt, Jesus ist in meiner Stelle für mich gestorben. Aber was muss ich tun? Ich muss einfach sagen, Jesus, bitte vergib mir. Mir ist bekannt, dass ich alles mögliche Blödsinn gemacht habe, aber bitte vergib mir, ich möchte für dich leben. Und er nimmt das ernst. Er nimmt es ernst und dann bist du versorgt. Nicht nur auf dieses Leben, sondern in der Ewigkeit. Nicht, dass alles gut läuft in dieses Leben, sondern er ist dabei und er versorgt dir. Und wenn du schon Ja gesagt hast, dann gib es einfach weiter. Gib dieses wunderbare Geschenk des Lebens weiter an anderen Menschen. Sind wir bereit, alles für Gott zu geben? Das ist meine Herausforderung. An mir selber und an euch. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du Abraham damals geprüft hast, Herr. Und es war sicherlich nicht leicht. Und wir haben so viele Fragen von dem Text, von seinen Emotionen, von Isaac, von seinen Emotionen. Und ich habe auch viele Fragen über das Kreuz. Wie war es für dich, Vater? Wie war es für dich, Jesus? Wie war es für dich, Heiliger Geist? Danke, dass du das für uns getan hast. Herr, bitte hilf uns, im Gehorsam zu leben. Das kommt von Vertrauen und Liebe zu dir. Danke, dass du uns so sehr doll liebst. Bitte hilf uns, mit dir zu gehen. In Jesu Namen. Amen.